111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Willkommen zur 70. Ausgabe. Mein Name ist Maximilian Schönherr, ich bin Rundfunkjournalist und zusammen mit Dagmar Hovestedt Gastgeber des Podcasts. Dagmar Hovestedt leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv.
In diesen Tagen, Anfang Oktober 2022, wird bundesweit wieder an den Tag der Deutschen Einheit erinnert. Vor mittlerweile 32 Jahren, am 3. Oktober 1990, wurde diese einmalige Entscheidung der Deutschen in Ost und West und Nord und Süd Realität, sich wieder als eine Nation zusammenzufinden. Damit war die Existenz der DDR beendet. Sie war, um es mal auf etwas Rechtliches zu reduzieren, als völkerrechtliches Subjekt nicht mehr existent und die UN verlor ein Mitglied der Staatengemeinschaft. Der 3. Oktober steht auch für den Anfang einer neuen Zeit des tatsächlichen Kennenlernens von Ost und West im Vereinten Land. Und das war eine anstrengende und herausfordernde Zeit. Sie wird mittlerweile mit dem Begriff Transformationsgesellschaft belegt, mit sehr unterschiedlichen Perspektiven in Ost und West.
Ich fuhr damals mit meinem Bruder von München über Hof und Dresden nach Elsterwerda. Wir besuchten in einem Dorf Tante und Onkel, die längst im Rentenalter waren, aber immer noch ihren Friseursalon betrieben. Das war keine spektakuläre Familienzusammenführung, weil wir mit unseren Eltern seit den 1960er Jahren jedes Jahr sehr umständlich und langwierig mit dem Zug rüber fuhren und außerdem Onkel und Tante mit dem Eintritt ins ausreisegenehmigte Alter uns im Westen besuchen durften. DDR-Bürgerinnen konnten ab 60 einmal im Jahr die Verwandtschaft im Westen besuchen, Männer ab 65. Für meinen Bruder und mich war es aber spannend, welche Dokumente wir an der noch bestehenden Grenze zur DDR vorzeigen mussten. Ich glaube, es war der Reisepass. Jedenfalls hatten wir die Pässe dabei. Wir konnten es nicht fassen, wie einfach das ging und wie schnell wir durchgewunken wurden. In dem Dorf unserer Verwandten selbst hatte ich das Gefühl, nicht mehr beobachtet zu werden. Mir schien, die Stasi war irgendwie weg. Während sie bei den vielen Besuchen zuvor immer wieder irgendwie da war, um zu gucken, was der Westbesuch da macht.
Mit der Erinnerung ist es so eine Sache. Das Stasi-Unterlagenarchiv bietet ja, wie viele andere Archive generell gesprochen, Schützenhilfe, sich genauer daran zu erinnern, wie es war. Im Bundesarchiv gibt es etliche Überlieferungen, also Unterlagen zur DDR, aber es ist ja in Bezug auf das Stasi-Unterlagenarchiv die doch recht spezifische Sicht der Stasi, des Repressionsapparats der SED-Diktatur auf die DDR. Und dann ist durch das Stasi-Unterlagengesetz auch der Auftrag da verknüpft, die Aufarbeitung der SED-Diktatur zu unterstützen. Der Blick der Stasi auf die DDR ist offenkundig nur eine Sichtweise. Aber weil die Stasi qua ihrer Aufgabenstellung und Allmacht so viele Lebensbereiche der DDR durchdrungen hat und das Archiv eben von 1991 an offen war, ist sie ein sehr starker Referenzrahmen für die Sicht auf die DDR geworden.
Dein Gespräch heute mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Elrun Götte, die 1966 in Ost-Berlin geboren wurde, dreht sich unter anderem darum, dass diese Sicht auf die DDR im Gegensatz stehen kann zu persönlichen Erinnerungen. Und dass dies im vereinten Deutschland vielleicht auch bestimmte Klischees und Wahrnehmungen der DDR festgesetzt hat. Die Stasi und der Machtapparat der SED bespitzelten Bürger, unterdrückten sie, brachten viele wegen Bagatellen ins Gefängnis, zerstörten Existenzen und Familien. Unser Podcast erzählt aus vielen Perspektiven ganz genau davon. Es gab natürlich auch eine DDR, die durchaus sonnig war. Das erzählen uns ja durchaus häufiger GesprächspartnerInnen im Podcast.
Das kann man vielleicht so sagen. Zumindest kann man auch sagen, dass sie versuchen, andere Perspektiven und Blicke auf die DDR freizusetzen, wie zum Beispiel Florian Lipp, der die Punk-Szene und die Einflussnahme der Stasi in seiner Dissertation untersucht hat in Folge 60, oder Thomas Wendrich, der ein Drehbuch über den Autor und Übersetzer Thomas Brasch geschrieben hat. In Folge 47 sprechen wir mit ihm darüber, wie er die DDR erinnern möchte, oder Astrid M. Eckert, die das Zonenrandgebiet der alten westlichen Bundesrepublik untersucht hat und dabei auch einige Klischees der historischen Erzählung hinterfragt und neue Ansätze anbietet. Das war Folge 65.
Der Film, zu dem Elrun Götte das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt hat, heißt »In einem Land, das es nicht mehr gibt«. Er kommt im Oktober 2022 in Deutschland in die Kinos, also jetzt, da wir diesen Podcast online bringen. Der Film spielt in einem selten porträtierten Milieu, dem der Modeszene in der DDR. Da hatte die Frauenzeitschrift eine besondere Rolle, nämlich die Sibylle. Und zwar wird die buchstabiert anders als üblich, S-I-B-Y, das Y kommt also danach, nicht Sibylle, sondern Sibylle.
Sibylle Zeitschrift für Mode und Kultur wurde 1956 in der DDR gegründet und wurde vom Modeinstitut Berlin herausgegeben. Das unterstand dem Ministerium für Leichtindustrie der DDR. Das Institut hatte die Aufgabe, theoretische Grundlagen für die Entwicklung der Mode zu erarbeiten und die Gestaltung der Erzeugnisse der Textil-, Leder- und Bekleidungsindustrie zu begleiten sowie die Publizierung und Präsentation der Modelinien zu betreuen.
Die Zeitschrift Sibylle war benannt nach der Gründerin Sibylle Boden-Gerstner, geboren 1920. Übrigens eine Biografie, die wir uns für den Podcast mal vornehmen könnten. Ihr Vater war Jude und starb vermutlich in Nazihaft. Sibylle musste das Kunststudium in Berlin abbrechen, flüchtete nach Paris und so weiter. Jedenfalls, die Zeitschrift kam 6-mal im Jahr auf den DDR-Markt und die 200.000 Exemplare waren immer schnell vergriffen. Im Friseursalon meiner Tante und meinem Onkel lag sie meiner Erinnerung nach nicht rum, wahrscheinlich zu hohes Niveau und wahrscheinlich auch nicht so einfach zu kriegen. Im Wikipedia-Artikel wird die Sibylle als Ost-Vogue beschrieben. Im Gespräch hast du sie etwas weniger anspruchsvoll mit der Brigitte verglichen.
Also an der Stelle ist Elrun Götte sehr höflich und macht aber deutlich, dass die Brigitte damals nicht als Konkurrenz zur Sibylle gesehen wurde, sondern eben tatsächlich, glaube ich, eher die Vogue dasjenige war, woran man sich messen wollte. Wir sprechen auch kurz über die Hauptabteilung 2 des Ministeriums für Staatssicherheit. Diese Diensteinheit hat Elrun Götte nämlich in ihrer eigenen Stasi-Akte gefunden. Die HA2 war zuständig für Spionageabwehr. Sie sollte also feindliche Agenten, die Informationen über die DDR sammeln wollten, abwehren. Sie schützte aber auch DDR-Institutionen im Ausland vor Infiltrierung von außen und war in der Bundesrepublik sehr aktiv und zielte auf westliche Geheimdienste, auf die Bundeswehr, Polizei, Massenmedien, Immigrantenverbände und anderes.
Dann würde ich sagen, fangen wir an mit deinem Gespräch mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Elrun Götte über ihren Film mit dem Titel »In einem Land, das es nicht mehr gibt«.
Elrun Götte, freue mich sehr, dass das klappt, dass wir heute hier sitzen und über Ihren Film sprechen. Woher kommt eigentlich die Idee für den Film? Sie haben das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Kann man dann davon ausgehen, dass das auch schon ein sehr persönlicher Film ist?
Also die Geschichte basiert auf meinem Leben und auf das, was ich Mitte, Ende der 80er Jahre in der DDR erlebt habe. Die Idee ist schon in der Tat über 14 Jahre alt. Und zwar habe ich am Anfang immer meinen Freunden aus dem Westen von meiner Zeit als Mannequin, so nannte man das, in der DDR erzählt und von den ganzen wilden Abenteuern, die wir damals erlebt haben und auch von der ostdeutschen Subkultur, der Mode und des Glamours. Und jedes Mal traf ich auf staunende Augen, die mir sagten, da musst du unbedingt einen Film draus machen. Was ich überzeugend und einleuchtend fand, gerade aus dem Grund, weil, das habe ich mal von einer Bonner Historikerin gelernt, wir auf die DDR also in Bezug auf die DDR dominiert der Totalitarismus theoretische Blick. Also es ist tendenziell so, dass wir gelernt haben in den letzten 30 Jahren, dass es Täter, Opfer oder Zeitzeugen gibt und die Menschen mit ihrer Identität sich teilweise in diesen Schablonen und Bildern nicht wiederfinden. Und da ich selber aus der DDR komme, geht mir das auch so, dass ich das Gefühl habe, dass sich über unsere Wirklichkeit, an die sich viele von uns teilweise nur noch schemenhaft erinnern, jetzt eine Schablone gelegt hat und wir irgendwann gar nicht mehr selber wissen, wie war das eigentlich. Und das war der spannende Prozess, dem ich mich damals stellen wollte. Gleichzeitig war es auch interessant, ich vermute, dass das so lange auch deshalb gedauert hat, weil man sich Mode, Glamour, Party und DDR nicht zusammen vorstellen konnte. Also das war einfach, und das kommuniziert wieder mit der Schablone, nicht in der Vorstellung, jedenfalls meiner Finanzierungspartner und Partnerin, dass sie dachten, das könnte ein glamouröser Kinofilm werden. Und die gute Nachricht ist, es hat dann doch geklappt. Also irgendwann, wie es immer, glaube ich, ist mit einer guten Idee, irgendwann kommt die zur richtigen Zeit, es kommen die richtigen Menschen zusammen und wir haben dann inzwischen doch 4 Jahre ausschließlich für diesen Film gearbeitet, also ich zumindest, weil, und das muss man natürlich sagen, Corona dazu kam. Also wir haben gedreht, vorbereitet, wir waren kurz vorm Drehbeginn und ich war dann so ein bisschen wie so, muss man sich vorstellen, wie ein hochgedoptes Pferd, und was aber nicht auf die Rennbahn durfte. Und der Stecker wurde gezogen, vollkommen zu Recht, weil damals gab es ja keine Versicherung und man konnte nicht einfach so drehen. Und dann haben wir alles nochmal von vorne vorbereitet, gedreht. Und jetzt kommt er am 6. Oktober ins Kino.
6. Oktober 2022.
Genau.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, es haben sich so Schablonen drüber gelegt, weil ich mich schon auch frage, ich arbeite ja im Stasi-Unterlagenarchiv und das ist aus einer Geschichte heraus und mit dem Stasi-Unterlagengesetz als Basis eben ein Archiv, das sich sehr stark mit der DDR beschäftigt in Bezug auf die Mechanismen der SED-Diktatur, diese also aufzudecken und daraus zu lernen für heutige Herausforderungen. Wenn man in so einem Land selber lebt, würde man wahrscheinlich von sich auch nie behauptet haben, ich lebe in der Diktatur. Oder wie erinnern Sie das?
Doch, das war mir schon durchaus klar. Also ich konnte auch aufgrund von meinem widerständlerischen Benehmen kein Abitur machen. Also ich wurde nicht zum Abitur delegiert. Ich war keine reife sozialistische Persönlichkeit. Ich musste einen Beruf erlernen, den ich nicht wollte. Und habe dann auch nur mit unterschiedlichen Möglichkeiten das geschafft, dass ich in dem Beruf nicht arbeiten musste.
Was war denn das?
Also ich war auf der Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft, auf einer Russischschule, wo man verhältnismäßig automatisch zum Abitur geht. Und bin dann unter anderem mit dem Aufnäher der Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen erwischt worden. Ich habe auch in der Schule des Öfteren im Staatsbürgerkundeunterricht nicht die richtige Meinung gehabt und war auch ansonsten irgendwie etwas vorlaut und frech, was auch in meinen ganzen Zeugnissen immer drin stand. Und hatte dann relativ spät, bekam ich die Nachricht, dass ich kein Abitur machen kann und habe dann, erst zunächst sollte ich Zerspanungsfacharbeiterin werden.
Zerspanungsfacharbeiterin?
Richtig, das muss leider meine Hauptfigur in meinem Film werden. Aber aus meiner Familie haben wir dann noch, ist es gelungen, dass ich einen Ausbildungsplatz als Krankenschwester bekommen habe und dann habe ich Krankenschwester für Neurologie und Psychiatrie gelernt. Dann aber zu meinem Glück wurde ich berufsuntauglich geschrieben wegen schwerer Allergien und habe dann, das nannte sich unständig beschäftigt, als Mannequin in der DDR gearbeitet, hatte eine Zulassung, die ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Jahre lang galt und hatte dann so ein Lohnnachweisheft und es begann eine der verrücktesten Zeiten meines Lebens. Aber was ich sagen will, doch, ich habe die DDR als Diktatur wahrgenommen, aber ich habe uns in dieser Zeit, und man muss vielleicht bedenken, dass über die 40 Jahre die DDR unterschiedliche Gesichter hatte. Also jemand, der 10 oder 20 Jahre früher jung war, hat ganz andere Repressalien, war damit konfrontiert, es waren andere Mechanismen, es waren aber auch teilweise noch andere Ideale. Also als ich in den 80er Jahren dann jung war, da haben wir nicht mehr an den Kommunismus in dieser Form geglaubt, von Anfang an nicht. Aber wir haben trotzdem an eine alternative Gesellschaft geglaubt. Ja? Und was aber die Schablone betrifft, so sehe ich heute vor allem in Filmen sehr häufig so ein bisschen dieser Eindruck, dass man täglich in Angst und Schrecken gelebt hätte und hinter jeder Laterne ein Stasi-Offizier stand. Das mag vielleicht so gewesen sein mit dem Stasi-Offizier, aber Angst und Schrecken, so habe ich das nicht erinnert oder erinnere ich das nicht. Und im Gegenteil, mir ist erst aus der Lektüre meiner Stasi-Akte klar geworden, wie massiv ich überwacht wurde. Das war mir zu DDR-Zeiten so nicht klar. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, also die Welt, in der wir unterwegs waren, man war halt eine coole Socke, wenn man auch mal verhaftet wurde. Oder es gehörte zum guten Ton, irgendwie so das Gefühl zu haben, man wird so ein bisschen überwacht, weil dann war man interessant. Also wir müssen immer daran denken, ich war jung damals, ich hatte keine Chance, ein Abitur zu machen. Ich habe es danach auch noch ein paar Mal versucht an der Volkshochschule. Der Weg war für mich abgeschnitten. Und dann war es so ein bisschen, wie meine Oma immer gesagt hat, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Also ich hatte...
Und es war Mitte 80er Jahre.
Ne? Richtig, Mitte, Ende der 80er Jahre. Und ich hatte Ich habe damals dann nach der Mode Theater gemacht. Das war eine wilde Zeit. Und der Zeitpunkt des Mauerfalls kam für mich in meinem Leben an einem Punkt, wo ich vieles noch nachholen konnte und meine Biografie weiterentwickeln konnte. Für Leute, die ein bisschen älter waren, war das sicherlich anders. Ja, also das Alter, in dem ich war, hat mich im Osten ein Maß an Widerstand erlernen lassen, wo ich heute sagen würde, das kann ich hier im Westen ganz gut gebrauchen.
Ja, so eine gewisse Art von Resilienz mit der, dem Wissen um Stasi, Überwachung, Parteizumutung, Anpassungsdruck umzugehen und wahrscheinlich, das kann ich mir vorstellen, wenn man eh einmal in dem Sinne rausgeflogen ist, fühlt man sich ganz anders frei, auch unter dem Druck der SED-Diktatur.
Naja, wir waren so, es gab ja auch immer so Gruppen, also es war dadurch natürlich ein bisschen einfacher, als es heutzutage ist, weil man war dann in so einer Gruppe von Leuten, die alle irgendwie so abgebrochene Biografien hatten, die waren dann, hatten dann Tätigkeiten, die waren dann, keine Ahnung, Totengräber auf dem Friedhof oder Heizer in der Oper oder sonst irgendwas und haben aber eigentlich in irgendeiner Punkband gespielt oder Klamotten genäht oder sonst irgendwas gemacht. Und da es ja in der DDR nicht nur das Recht auf Arbeit gab, sondern auch die Pflicht, also es gab den asozialen Paragraphen, man musste eine Tätigkeit nachweisen, hatten wir alle irgendwelche komischen Jobs oder wir waren eben staatlich geprüfte Mannequins. Und in diesem Tiegel, müssen Sie sich vorstellen, traf sich eine Gruppe Berlins, dazu gehörten auch Schriftsteller, man landete dann auch schon mal im Wohnzimmer von Heiner Müller oder man war auf irgendeiner Demo oder man hat in der Kirche für die Opfer der an der Grenze Verhafteten protestiert und so. Also das war, gehörte alles irgendwie zusammen. Ja, und wir Mannequins waren natürlich durch den Glamour, den wir versprüht haben, gern gesehene Gäste.
Also das ist, glaube ich, schon dann das Autobiografische an dem Film, weil die Hauptdarstellerin Susie, benannt nach Susi Quattro, tatsächlich ja das so durchlebt. Sie hat den Sticker Schwetter zu Flugscharen am Arm und wird sozusagen dann durch kurz vorm Abitur von der Schule verwiesen und muss sich dann in der Produktion bewähren. Und das sind dann quasi die autobiografischen Aspekte. Ne? Genau. Der Titel des Filmes hört sich ja fast ein bisschen an wie ein Märchentitel oder wie eine faktische Beschreibung. War das sozusagen in dieser Doppeldeutigkeit für Sie gewollt?
Das finde ich ganz wunderbar, dass Sie das so präzise beschreiben, weil genau das ist der Film. Er ist eine präzise Beschreibung, weil vieles, ein Großteil dessen auf Fakten und Tatsachen beruht, recherchiert ist, wirklich in mühevoller Arbeit zusammengetragene Informationen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, was viele überrascht, dass der volkseigene Handelsbetrieb Exquisit, das war so eine Edelmarke des Ostens, die hatten kurz vor dem Fall der Mauer einen Stand in der Galerie Lafayette in Paris. Also das sagt natürlich etwas über die Exklusivität der Mode, können sich heute kaum einer vorstellen. Gleichzeitig ist es natürlich Kino und wir reden über Unterhaltung und wir reden darüber, dass die Menschen ins Kino gehen sollen und auch für 110 Minuten, 1,5 Stunden sich entführen lassen sollen und eine abenteuerliche Geschichte erleben sollen. Und das ist sozusagen die Hauptaufgabe gerade heute eines jeden Kinofilms zu verführen und auch in der Heute, im Heute die Leute abzuholen. Und deswegen entspricht der Titel genau dem, was Sie in Ihrer Frage formuliert haben.
In einem Land, das es nicht mehr gibt, genau. Der Film beginnt tatsächlich mit Archivaufnahmen, aber nicht aus dem Stasi-Unterlagenarchiv, sondern so, das sind so Archivaufnahmen, die sehen nach Super 8 aus, Alltag DDR. Wo kommen die her und warum war Ihnen das wichtig, mit sowas anzufangen?
Auch das rekurriert ein bisschen auf die Frage, die Sie gestellt haben, weil das Verrückte ist ja, wenn man das am Anfang sieht, dann mischt sich das ja fast in einer Leichtigkeit mit unserem gedrehten Material. Also man sieht beispielsweise, wie kraftvoll, wie farbig das auch war. Der Osten wird ja heute häufig grau dargestellt und regnerisch und trist. Und natürlich war es das auch, ja. Aber es gab eben auch die andere Seite der unglaublichen Kreativität, des endlosen Selbststrickens und Selbstnähens in den buntesten Farben und Färbens mit, ich weiß noch, wir haben damals mit Holunder, mit den Holunderbeeren aus dem Garten knalllilane Kleider gefärbt. Und das ist ja auch Teil des Ostens. Und diese Anfangsaufnahmen sollen das Publikum ein bisschen einstimmen darin, dass sie spüren, okay, das hat es wirklich so gegeben und jetzt lassen wir uns mal ein auf diese Reise in diese unbekannte Welt.
Ja, Das muss man vielleicht mal erklären für die, die das nicht wissen. Das hat gar nicht so sehr mit Ost und West zu tun, sondern wahrscheinlich auch schon mit Alter. Die Sibylle als Zeitschrift spielt eine große Rolle. Kann man die irgendwie beschreiben, vielleicht mit der Brigitte vergleichen oder was war die Sibylle?
Das hat eine Kollegin in der Zeit, Annette Gröschner, mal, finde ich, ziemlich treffend formuliert. Sie hat gesagt, die Sibylle war eine Schule in Ästhetik. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also sowas ist heute gar nicht mehr denkbar. Also die Sibylle kam, glaube ich, vierteljährlich raus. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ein Abonnement der Zeitschrift wurde weitervererbt, weil diese Zeitschriften waren immer ausverkauft. Es gab endlose Schlangen an den Kiosken. In den 80er Jahren, als ich dort fotografiert wurde, hat Ute Mahler, eine der großen ostdeutschen Modefotografen, mal ein Foto gemacht von einer jungen Frau, die im See steht und so ihren Zopf so hält. Und der Name dieser jungen Frau war Julia. Und 9 Monate nach Erscheinen dieses Fotos gab es einige Julias in der DDR, die sozusagen inspiriert die Mütter von diesem Foto. Also das heißt, diese Zeitschrift hat die ist stark in die Gesellschaft herein diffundiert. Jetzt muss man sich fragen, warum war das so? Und persönlich habe ich das erlebt, dass als ich auch von Ute Mahler häufig fotografiert wurde, hat die Fotografin...
Ute Mahler?
Genau, Ute Mahler ist eine der großen ostdeutschen Fotografen, die gemeinsam mit Sibylle Bergemann und Harald Hauswald die Ostkreuzagentur gegründet haben. Genau. Und Ute Mahler war damals Fotografin auch und wie viele anderen Fotografen kam sie gar nicht aus der Mode, sondern... Teilweise waren es Architekturfotografen, also Menschen, die von Thea Mehlis damals ursprünglich zur Sibylle geholt wurden, ganz früh, glaube ich, in den 60er Jahren. Ne? Und dadurch ist ein künstlerischer Blick auf die Mode und auf Frauen und Gesellschaft entstanden. Auch mit einem gewissen widerständlerischen Angang, aber immer mit einem hohen, auch künstlerischen Anspruch. Mir ging es so, dass die Fotos, die Ute zum Teil von mir gemacht haben, eine Frau gezeigt haben, wo ich das Gefühl hatte, ja, die würde ich gerne sein. Und dadurch kriegte man so ein Idealbild von sich, auch in der Ernsthaftigkeit und in einem Selbstbewusstsein, die für mich in dem Alter des Aufwachsens natürlich ein toller Ansporn war, auch, ich sag's mal, in ein Frausein hineinzuwachsen, was ein bisschen größer ist, als ich selber damals war. Und das betraf uns alle, aber es betraf eben auch die Gesellschaft.
Und es war dann wahrscheinlich auch eine Zeitschrift, die sich in dem Sinne gar nicht so parteipolitisch artikuliert hat, sondern es ging ja um was anderes. Es ging um Frauenbilder, um Mode, um Design, um Ästhetik, Kreativität. War das dann in dem Sinne auch vielleicht so ein kleines Abtauchen vor dem, was man ansonsten von einem verlangte?
Also ja und nein. Als Konsumentin habe ich das immer so erlebt, dass es bestimmte Zugeständnisse natürlich gab. Es gibt so eine legendäre Geschichte beispielsweise. Es ist ein großes Foto von Sibylle Bergemann. Man sieht zwei ernsthafte Frauen an so einem Strandkorb und die grimmig in die Kamera gucken. Ein wunderbares Foto. Das war dann irgendwie der Partei oder denen auch immer, die das kontrolliert haben, zu ernsthaft genug. Und dann haben sie einfach die Mundwinkel nach oben retuschiert, damit es so aussieht, als ob sie lächeln. Daraus ist dann so ein ganz seltsames Grinsen entstanden, was noch absurder war. Also es gab immer Eingriffe auch. Und gleichzeitig gab es aber Freiräume, die versucht wurden auszuloten. Und ich glaube, um eine Diktatur zu verstehen, ist es wichtig, immer auch diese Zwischentöne zu verstehen. Und das gab es in einer Zeitschrift wie die Sibylle, das gab es aber auch ganz stark beispielsweise in der Literatur oder im Theater. Also wenn man sich erinnert, es gab damals großartige Stücke Heiner Müller im Deutschen Theater. Und wenn dann Hamlet sagte, es war faul im Staate Dänemark und das Publikum tobte, das ist ein Ausdruck davon gewesen, wie man die Zwischentöne und die Untertöne auch lesen und verstehen konnte. Und das ist immer auch eine Subsprache, meiner Ansicht nach, in jeder Diktatur.
Weil ich bin in den späten 80ern tatsächlich häufiger im Deutschen Theater gewesen und muss man sagen, als Wessi damals, konnte man das gar nicht lesen. Also das Theater um einen herum tobt und man guckt sich nur an mit seinen beiden Kollegen, mit denen man da sagt, was ist denn jetzt daran so komisch? Ich habe es gar nicht verstanden. Ne, weil dieser ganze Diskurs, der offenkundige Diskurs, der da, wo wir vielleicht gelacht haben, der war für die anderen nicht komisch, den konnte man nicht nachvollziehen. Und das ist was Gelerntes, ne, dass man merkt, wo stecken wir eigentlich hier miteinander? Und auch in dem Sinne ist man ja auch solidarisch, weil das alle verstehen, was damit gemeint ist.
Ne? Richtig. Und der offene offene Diskurs, der in der Demokratie möglich ist, der war ja so in der DDR nicht möglich. Und dadurch fand der wesentliche gesellschaftliche Diskurs in Zwischentönen statt. Und im privaten Bereich hat man natürlich offen miteinander geredet. Und man muss sich das auch so vorstellen, es gibt viele in meinem Alter kennen das, dass man in der Schule gefragt wurde, hat die Uhr bei den Nachrichten Punkte oder Striche? Das kennen Sie vielleicht, ne? Also ich glaube, die Tagesschau hatte Punkte und die aktuelle Kamera Striche. Und da wir natürlich alle zu Hause heimlich die Tagesschau geguckt haben, fiel man dann bei dieser Frage oft auf die Nase und hat sich dann sozusagen verraten, dass man Westfernsehen guckte. Aber so muss man sich das vorstellen. Es gab eine offizielle Sprache, auch in der Schule. Es gab im Staatsbürgerkundeunterricht Meinungsarbeiten. Und der Sport bestand dann darin, das faktisch richtige Wissen in der Arbeit sozusagen zu präsentieren, ohne zu schreiben. Ich denke, das war immer mein Sport, aber ich habe es im Stabi nie zu einer Eins gebracht, weil ich nie geschrieben habe, ich denke.
In der Staatsbürgerkunde, genau. Ja, in diesem wichtigen, so wichtigen Fach, in dem man sich sozusagen reinfindet in die sozialistische Persönlichkeit. Das haben Sie aber schon am Anfang gesagt, dass Sie daran gescheitert sind. Ja. Insofern kann das auch mit der Stabi dann nicht so richtig was geworden sein.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Die Realität, die Beschreibung der Sibylle. Sibylle spielt ja eine große Rolle in dem Film. Und da lassen Sie ja trotzdem auch eben die Stasi ein Stück weit rein in dieses künstlerische, redaktionelle Alltagsgeschehen. Hatten Sie dafür das ein bisschen recherchiert oder woraus speist sich so die Idee, dass so eine Art Rekrutierung auch da an so einem Ort stattfinden kann?
Also ich weiß von einigen meiner Mannequin-Kollegen, dass sie mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Und ich weiß aus meiner Stasi-Akte, die ich 20 Jahre nach dem Fall der Mauer dann finally doch bestellt habe, dort gibt es diverse Unterlagen aus dieser Zeit, die bei der Stasi gelandet sind. Über mich und die aus dem Modebereich sozusagen in irgendeiner Form da gelandet sind. Was ganz klar bedeutet, es gab eine Form von, oder Beweis oder Nachweis, es gab eine Verbindung, in welcher Form auch immer. Andererseits geht es mir um etwas, was ich für wesentlicher halte. Also es war so, dass der Osten ganz stark auch über Ambivalenzen funktioniert hat. Das heißt, in meinem Film ist es so, dass beispielsweise die Leiterin von Exquisit, Sibylle, also ich habe extra die Figuren natürlich so zusammengesetzt, dass es jetzt keine einzelne Figur ist, die man aus der Wirklichkeit, der man das zuschreiben kann. Und diese Figur wird ja einerseits erzählt als eine, die das System unterwandert. Die sagt irgendwie, ne, also ob die jetzt eine Dissidentin oder nicht, das sieht man eh.
Ja, sie beschäftigt ja auch den quasi verstoßenen Fotografen. Richtig. Und sagt, wenn es keiner mitkriegt, ist alles gut.
Richtig so. Also das heißt, einerseits ist sie durchaus subversiv, andererseits weiß sie genau, wo die Grenze ist und unterstützt das System ab einem gewissen Punkt. Und das ist systemimmanent gewesen, dass ab einer bestimmten Ebene es diese Ambivalenzen gab, was nicht bedeutete, dass diese einzelne Person dann, die musste nicht mal SED-Mitglied sein oder inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und trotzdem war es so eine Art, wie so eine Art Transponder, wo dann Sachen bei der Stasi gelandet sind. Und natürlich hatte die Staatssicherheit in einem Betrieb, also erstens war es ein Presseerzeugnis, das ist ja vollkommen klar, dass da die Stasi ein Auge drauf hatte, und bei dem volkseigenen Handelsbetrieb Exquisit muss man sich das so vorstellen, dass die Originalstoffe aus dem westlichen, das nannte sich nicht-sozialistische Währungseinheit, also aus dem westlichen Ausland, häufig kamen aus Schweden, Japan. Und dadurch gab es internationale Handelsbeziehungen und da musste natürlich auch die Stasi draufschauen. Und das ist das, was der Film ausdrückt, dass es immer auch das System gab, was in Abläufe eingegriffen hat.
Ja, das finde ich gelingt dem Film nämlich sehr gut. Diese besondere Art von Korruption. Ne? Das ist ja, es geht ja in dem Sinne nicht um Geld, sondern es geht um die Integrität des Einzelnen.
Richtig.
Und dass man die nicht ganz beibehalten kann, wenn man, also gesetzt den Fall, man wäre eben Chefredakteurin von Sibylle und verweist das alles von sich, kann man den Posten nicht weitermachen. Also muss man irgendwo diese Kompromisse eingehen und die essen so ein bisschen immer an der eigenen Integrität, der Loyalität, dem aufrechten Gang, weil man ja trotzdem sich irgendwie da reinfindet und dann an bestimmten Punkten eben sagen muss, ja, da kommt halt die Stasi und da muss ich eben mein neues Model da mal irgendwie in die Situation befördern, weil da muss sie jetzt durch.
Das Interessante ist ja, dass, was ich vorhin sagte, ich ja Fragen betrachte in dem Film, die damals relevant waren und heute auch. Und auf die Frage, auf die Sie rekurrieren, das ist ja die, wo fängt Selbstverrat eigentlich an? Und wie lange ist es Selbstverwirklichung? Und wann fange ich an, ein Stück meiner Seele zu verkaufen? Und wie lange ist es etwas, was man unter dieser Überschrift, naja, wer durch den See schwimmt, der wird halt nass. Ja, also wo ist da die Grenze? Und das ist ja sehr fluid, eine sehr bewegliche Grenze. Und das war mir wichtig, das auch mal zu zeigen, dass wenn man was wollte, war man natürlich auch erpressbar. Und die Figur meiner Chefredakteurin, kongenial verkörpert von Claudia Michelsen, wie ich finde, in der Eleganz eines Jill Sander Models, herablassend auf die Brigitte blickend, wie wir damals waren, die hat eine Vision von Schönheit und von Ästhetik und zahlt dafür auch einen Preis. Was wiederum eine sehr heutige Frage ist, mit der wir uns alle auseinanderzusetzen haben.
Wie weit geht man, um seine eigene Sache zu schützen? Oder wo verrät man sich eigentlich in seinen Idealen, um das zu schützen? Und wo hört man da eigentlich auf? Das ist bei ihr klar. Da hat sie diese Kompromisse, ist ja eingegangen. Dazu steht sie. Das ist eben Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Aber ich fand, sie haben einen ganz eleganten Weg gefunden, dass nämlich bei Susi, die ja noch recht frisch da reinkommt, unter extremem Druck steht, abprallen zu lassen. Aber das ist ja dramaturgisch im Film ein bisschen anders gelöst. Ich will jetzt auch nicht so viel verraten.
Nicht spoilern.
genau, weil das kommt da irgendwie anders raus. Aber da wird eine Methode angewandt, die Stasi häufiger angewandt hat. Da habe ich mich gefragt, ob Sie das vielleicht auch selber erlebt haben, dass man das Gerücht verbreitet, jemand habe mit der Stasi zusammengearbeitet.
Ich habe das, was mich selber betrifft, soweit ich weiß, nie erlebt, weil ich auch das war so ein bisschen der Schritt, wo ich mich von meinem eigenen Erinnern, von meiner eigenen Biografie entfernen musste. Aber ich weiß, dass das immer wieder Rumors ging immer wieder rum und sowas klebte dann wie Pech am Schuh und man war dann argwöhnisch dieser Person gegenüber. Und das war ja auch, das ist ja ein geheimdienstliches, klassisches Prozedere, jemanden unglaubwürdig zu machen, ihn irgendwie zu, so wie ich das in dem Film auch schildere. Und bei mir war es so, dass auch lustigerweise in der Tat in meiner Stasi-Akte sich eine Notiz findet, dass es keinen Sinn macht, mich anzuwerben, was ich irgendwie ganz gut fand. Und ich habe zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, ich wurde von der Hauptabteilung 2 beobachtet.
Spionageabwehr,
was ich bis heute nicht verstehe, wieso
denn. Westkontakte.
Westkontakte.
Leipziger Messe, man kommt in Kontakt mit westliche Männer finden auch großgewachsene blonde DDR-Frauen attraktiv und damit hat man die Möglichkeit, eventuell sie zu verwenden, um aus dem Westmann irgendwelche Geheimnisse oder US-Mann oder was auch immer das da ist.
Verstehe. Also das klingt jetzt weniger spektakulär, als ich es mir vorgestellt habe.
Es ist meine Vermutung.
Sie sind die Fachfrau, das wird genauso sein. Aber ich fand das immer toll, Spionageabwehr so im Nachhinein. Und nein, persönlich selber bin ich nicht angeworben worden. Und ich habe vieles erst aus meiner Stasi-Akte erfahren. Also das war wirklich, ich hab die relativ spät beantragt.
Und warum so spät?
Weil ich dachte, jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt bin ich nicht mehr wütend, verzweifelt, wenn ich jemanden finde, der mir nahe stand. Also ich hatte immer ein bisschen die Sorge, auf jemanden zu treffen, der dann nochmal eine weitere Verletzung in mir auslöst. So. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen wie ums goldene Kalb drumherum getanzt. Und nach 20 Jahren habe ich irgendwann gesagt, okay, also ich mache das jetzt.
Sie sind ja auch Geschichtenerzählerin, also muss man die eigene Lebensgeschichte vielleicht umerzählen, wenn ein wichtiger Mensch an einem bestimmten Wegepunkt eben gar nicht der Mensch war, dem man wirklich vertrauen konnte.
Davor habe ich mich ein bisschen gefürchtet, muss ich zugeben. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich robust genug und habe das beantragt. Und das war ganz spannend, weil ich die dann bekam und beeindruckt war, wie dick die war. Also darauf war ich gar nicht vorbereitet. Und fand dann auch so, das Älteste war eine Zeugnisabschrift aus der 8. Klasse. Also ich habe relativ viel Material gefunden, was ich nicht mehr hatte. Auch so konspirativ, also so Fotos, die von mir auf der Straße gemacht wurden und so. Und ich fand einen Hinweis darauf, dass meine erste große Liebe mich bespitzelt hat. Und dann passierte was ganz Spannendes, weil ich erzählte das so auch im Freundeskreis, wo auch Journalisten sind. Und dann sagte eine bekannte Journalistin zu mir so, Aaron, jetzt du beklagst dich immer, dass die Kollegen aus dem Westen eure Geschichten schreiben, jetzt schreibst du was darüber. Woraufhin ich dann in der Tat eine Geschichte für die Berliner Zeitung geschrieben habe, in der ich recherchiere nach dem jungen Mann oder heute nicht mehr jungen Mann und den treffe und ihn mit meinem Verdacht konfrontiere. Und darüber habe ich eine Geschichte für die Berliner Zeitung geschrieben. Und das war fast wie so ein Aufarbeitungsprozess für mich. Ich habe sehr, sehr viel Leserpost dafür bekommen, wo Leute geschrieben haben, warum sie Angst haben, ihre Stasi-Akten einzulesen, warum sie es getan haben und wie sie mit diesem Umstand, der vollkommen anders ist, als man sich das laienhaft vorstellt, umgehen, plötzlich in der eigenen Akte etwas zu finden, was bis in die Jetztzeit reicht, was es diesen Menschen noch gibt. Und bei mir war es so, ich war ganz irritiert über mich selber, weil ich mich schuldig gefühlt habe und Angst davor hatte, diesen Mann damit zu konfrontieren, weil ich dachte, ich tue ihm Unrecht, vielleicht. Also, ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das hat mir sehr viel beigebracht darüber, wie man sich als Opfer fühlt. Und zwar vollkommen anders, als man gemeinhin denkt.
Und hat diese Begegnung stattgefunden und ist dabei was passiert, was für Sie hilfreich war?
Ja, die Begegnung hat stattgefunden. Wie gesagt, darüber habe ich die Geschichte dann geschrieben. Und die war auch teilweise absurd und komisch. Und mir hat sie ein Stück weit die Angst genommen. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas jetzt raus ist und auf dem Tisch ist, das mir selber die Angst nimmt. Und ich kann mit meiner Vergangenheit in einer friedlichen Art und Weise leben. Und ich hatte das Gefühl, dass es meinem damaligen Freund nicht so ging.
Hat er erklären können, was ihn dazu bewegt hat, was seine Umstände waren damals?
Er hat es abgestritten.
Ah, ja. Das ist passiert sehr häufig. Also eigentlich ist das genau der Grund, warum man in die Akten schauen sollte und mit Namen sich konfrontiert, damit man genau das leisten kann, sich mit jemandem darüber auszutauschen, was das eigentlich war. Und vielleicht es schafft irgendwie die Freundschaft oder die Verbindung auf eine ehrlichere Basis zu stellen. Aber ich habe das schon oft auch in Veranstaltungen, in Gesprächen gesehen. Es fällt Menschen extrem schwer zu sagen, ich habe einen Fehler begangen, da habe ich richtig was falsch gemacht oder ich habe dich getäuscht. Ich habe an der Stelle unsere Freundschaft, unsere Vertrautheit missbraucht und bin damit zum Staat gegangen und habe denen was dazu erzählt. Es ist ja, man schämt sich ja eigentlich auch dafür und das ist extrem schwer. Und deswegen fällt es irgendwie leichter, das abzustreiten und zu sagen, das war nicht so oder die haben da was aufgeschrieben und das stimmt alles nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass es für einen selber auch ein Zurückholen von Kraft ist und von Selbstbestimmung wieder zu sagen, ich bin dabei hingegangen und habe mit ihm darüber geredet. Und für mich hat das sozusagen was Positives bedeutet. Ne?
Also vielleicht muss ich dazu sagen, ich war ja nicht traumatisiert. Ja. Das heißt, obwohl ich ein Opfer war, war ich nicht traumatisiert. Und für mich war es auch als Geschichtenerzählerin hochspannend, selber zu erleben, wie man in einer solchen Opfersituation, die ein nicht mal traumatisiert hat, sich plötzlich fühlt. Ich habe ja Fantasie, mir dann vorzustellen, wenn man noch traumatisiert ist, wie das dann ist. Ja? Und diese Begegnung war für mich insofern auch interessant, weil ich habe mich lange, lange vorher gefragt, wie soll die eigentlich aussehen? Fange ich jetzt an, Beweise zu sammeln? So, und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, hier begegnen sich zwei Menschen und auf dieser Ebene will ich es belassen. Und ich möchte nicht, weil das in so eine polizeiliche Ermittlungsattitüde reingehen, weil das dann mit mir etwas macht, was ich nicht will. So, und ich muss dann bestimmte Dinge auch so stehen lassen können, ja, weil jeder muss mit seiner Vergangenheit selber leben.
Ja, ja, und muss am Ende ist es wichtig, Frieden zu schließen. Und wenn das ihr Weg war, ne, das hat ja
absolut
funktioniert.
Ne?
Sie haben eben gesagt, dass andere Mannequins berichtet haben, das haben Sie aber nicht in der Zeit damals von denen erfahren, sondern auch erst durch das Aktenstudium.
Das gab damals schon so Gerüchte.
Okay.
So, weil Sie vorhin darauf rekurrierten, gab es Gerüchte. Ja, es gab Gerüchte. So. Und oder einer meinte, das oder das gehörte zu haben und so. Und das ist, und einiges habe ich aus der Akte erfahren, ja.
Das ist immer sehr spannend. Das haben Sie mit der Akte gemacht? Haben Sie sich Kopien geben lassen oder ist das jetzt auch schon wieder 10 Jahre her? Spielt das noch eine Rolle? Ist das eine weitere Inspiration? Hat das ein Stück weit in dem Film eine Rolle gespielt, dass Sie in die Akte geschaut haben, beim Drehbuchschreiben?
Also ich habe in der Tat immer mal wieder insofern reingeschaut, um mich nochmal rückzuversichern, dass alles, was ich als Drehbuchautorin mir ausdenke, auf einer Basis des Stattgefundenen entsteht. Ja? Und natürlich sind manche Details in dem Film, wie soll ich sagen, erfunden. Also beispielsweise füge ich Exquisit und Sibylle zusammen. Das war in der Realität nicht so. Aber die Basis all dessen ist recherchiert, inklusive dessen, dass es eine Zusammenarbeit zwischen der Modewelt und der Stadtsicherheit gab. Ich habe keinen Hinweis darauf, dass einer der Verantwortlichen direkt IM war. Und das ist auch nicht so in meinem Film. Aber es gibt diese Ambivalenzen und das ist die Atmosphäre, in der wir in den 80ern gelebt haben.
Und es gibt ja dann auch diese Modenschau, die erstmal den Zweck hat, quasi politisch abgenommen zu werden durch den Politbüro-Mitglied, der sich das erstmal angucken muss, bevor es der Welt präsentiert wird in Leipzig.
Also das war natürlich immer, man muss das auch ein bisschen aus der spielerischen Perspektive betrachten, weil die älteren Herren hatten natürlich eine große Freude, dann die hübschen jungen Frauen da auf dem Steg zu sehen. Und ich würde sagen, das war so eine Win-Win-Situation für die Exquisit-Verantwortlichen als auch für die Parteikreisleitung oder das waren ja damals, also wir hatten Horst Sindermann eben, so wie es in meinem Film auch ist, aber es gab ja auch vor anderen SED-Größen Modenschauen und das fanden beide Seiten gleichermaßen für ihren Vorteil positiv.
Und glamourös wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Und diese wunderbaren, ja, hübschen, jungen, sozialistischen Frauen, das fanden die
ich glaube, es gibt, wir haben mal kurz geguckt, es gibt sogar Aufnahmen davon, auch im Stasi-Bestand von diesen Modeschauen natürlich mit den Großkoffern. Ich glaube, ja, muss man einfach mal gucken. Kann man noch mal einen Antrag stellen und nachschauen, wer das ist. Es gab eine kleine Szene, die hat mir sehr gut gefallen, wo da der sozusagen Outlaw-Fotograf, der heißt ja auch noch Coyote, also der sozusagen sich dem Militärdienst verweigert hat und deswegen komplett rausgeflogen ist, da sozusagen die Kamera auf die Stasi selber richtet, auf die Jungs im Barkas, die das beobachten. Basiert das auch auf Realität oder ist das einfach nur Ihre Idee zu sagen, so, wir fotografieren jetzt zurück, das ist unsere Waffe?
Das basiert auf einer Notiz, die ich mal irgendwo so gelesen habe in der Art und ist ein Ausdruck für die Frechheit, mit der wir damals unterwegs sind. Also das ist auch recherchiert, dieses Stasi-Lokalkolorit-mäßig, dass ich mal die Kamera auf euch drauf halten kann und das zeigt eben anders als die Schablone heute ist, wir haben alle nur in Angst und Schrecken gelebt, auch eine Form von Chuzpe und Frechheit. Und man ist natürlich manchmal, man hat sich natürlich manchmal einen Spaß gemacht und hat den Kollegen im grauen Trenchcoat zu verstehen gegeben, dass man sehr wohl erkennt, wer sie sind. Und fand sich dann immer besonders cool auch. Ne? Und man muss auch sagen, es gab ja eine enge Zusammenarbeit auch zwischen dem Stern und der Underground-Szene. Also es gibt auch im Stern, gab es damals in den 80er Jahren Strecken, wo diese ganze Hinterhof-Welt mit den Punkbands und so auch fotografiert wurde und wo darüber berichtet wurde und so. Und auch das wollte ich, dass es in meinem Film wiederkommt.
Ja. So endet der Film auch mit einem ganz tollen Einblick in die Kreativität der Szene, die sich eigentlich durch nichts unterdrücken lässt. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gut gelungene Rekreation von verschiedensten Modeschauen, die in Prenzlauer Berg und anderswo in Ostberlin stattgefunden haben. Also ein Film, der eine Menge Spaß macht und der einfach in dem Sinne auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und das hatten Sie am Anfang gesagt. Ich glaube, das ist schon richtig. Es braucht eine Zeit. Ne? Der Film braucht seine Zeit und es ist vielleicht jetzt auch an der Zeit mit dem größeren Abstand auch nochmal ein bisschen differenzierter drauf zu schauen. Sie haben selber richtig lange an dem Drehbuch gearbeitet. Im Abspann sieht man eine Menge Fernsehanstalten, die das mit unterstützt haben. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat die Drehbuchentwicklung auch mit unterstützt. Also es gehört immer viel dazu, so einen Film finanziert zu bekommen. Insofern, viel Geduld, eine kleine Corona-Pandemie zwischendrin, um noch mal geduldiger sein zu müssen. Und insofern, ja, danke für das Gespräch, danke für den Film, ich wünsche ihm viel Erfolg. Gibt es schon neue Projekte wieder oder ist man erstmal mit dem Film so, dass man das Baby auch ein bisschen begleiten möchte?
Also natürlich gibt es schon ein neues Projekt, an dem ich arbeite, aber jetzt ist erstmal unsere ganze Kraft und Energie gehört der Rausbringung und wir machen auch eine Kinotour, 30 Kinos in 16 Tagen. Also wir fahren durch die Bundesrepublik und hoffen, dass wir mit dem Publikum ins Gespräch kommen und freuen uns drauf und sind da ganz enthusiastisch alle.
Dann viel Spaß dabei und danke für das Gespräch.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Das war die Regisseurin und Drehbuchautorin Elrun Götte im Gespräch über ihre Akteneinsicht und ihren neuesten Film in einem Land, das es nicht mehr gibt. Der Film kommt in diesem Oktober 2022 in die Kinos. Im Wikipedia-Artikel über Elrun Götte findet sich die Filmografie, zum Beispiel ihre Regie bei einem Schweizer Tatort und die vielen Preise, die sie erhalten hat.
Unser Podcast endet auch dieses Mal wieder mit einem akustischen Beispiel aus dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Die Frage, was ist normal, ist eine philosophische und kennt viele Antworten, in Abhängigkeit vom Kontext. Sie hat auch MFS-Mitarbeiter im Zusammenhang mit Ermittlung und Beweisführung beschäftigt. In einem Vortrag aus dem Jahr 1988 macht ein Mitarbeiter der Hauptabteilung 9 der Untersuchungsabteilung des MFS seine Kollegen auf die unbedingte Notwendigkeit der Gesamtkenntnis einer Person und ihrer Charaktereigenschaften aufmerksam, um für und aus der Beantwortung dieser Frage die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu können. Wir hören 3,5 Minuten von 185.
Ein weiteres sehr, sehr wesentliches Problem ist, dass man sich immer die Frage vorlegen muss, ob unser Beweismittel geeignet ist, zu dem nachzuweisen Zusammenhang etwas beizutragen mit seinem Informationsgehalt. Das heißt also, ob diese Tatsachen überhaupt im Zusammenhang zu einem Beweissatz, also in meiner Frage der agenturischen Tätigkeit, stehen. Das ist ein etwas heikles Problem, weil oftmals bestimmte Randerscheinungen, die bei der Spionage auch auftreten können, aber nicht müssen, geprüft, untersucht werden und aus deren Vorliegen dann der Schluss abgeleitet wird. Na, das ist ja eine Bestätigung. Kann sein. Aber man muss sich über den Wert dieser Dinge immer Aufschluss geben und Rechenschaft ablegen. Ich will mal etwas in gedrängter Form ein paar solche Probleme darstellen. Da gibt es diese Kategorie des unnormalen Verhaltens. Ich nenne das mal so. Der Verdächtige verhält sich nicht normal. Genossen, ich erlaube mir die Frage, was ist denn normal? Wenn ich sowas lese, bin ich eigentlich nur damit konfrontiert, dass der Verfasser dieses Berichtes das nicht als normal empfindet. Was im Verhalten eines Menschen normal ist, das hängt ganz davon ab, was das für eine Persönlichkeit ist. Ja, da gibt es die tollsten Sachen und trotzdem steckt dort nichts dahinter. Hier wird eigentlich eine subjektive Bewertung wird jetzt genommen als ein Kriterium, um eine Verhaltensweise zu beurteilen und daraus Schlüsse noch dazu auf das Vorliegen des Tatbestandes zu ziehen. Das kann zwar bei der Überlegung uns eine bestimmte Hilfe sein, aber daraus eine Begründung für das Vorliegen des Tatbestandes abzuleiten, das ist manchmal eine außerordentlich gewagte Sache. Da sind Leute, die sich nach allen möglichen Dingen erkundigen, beispielsweise mal. Die sind neugierig wie sonst was. Na, wenn ich das nicht weiß, ist das ein unnormales Verhalten. Der erkundigt sich überall. Der fragt auch Leute direkt nach bestimmten Geheimnissen aus. Die aufklärende Persönlichkeit könnte mir Aufschluss geben, dass das in anderen Lebensbereichen auch ein total neugieriger Mensch ist. Und schon bin ich nämlich darauf gekommen, weil der sich überall und woanders auch so verhält, möchte das wohl seine normale Verhaltensweise sein. Und nicht aus der Sicht des Betrachters das Unnormale, weil andere nicht solche dummen Fragen stellen und da was rauskriegen wollen.
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.